Gott offenbart sich, Gott dem Mose, nämlich das erste Mal mit seinem Namen. Ist mir selbst bis dahin gar nicht aufgefallen gewesen, dass Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt wird, über Jahrhunderte und der bis heute so unter seinem Volk auch wahrgenommen wird, sich diesen Vätern des Glaubens nicht mit seinem Namen offenbart hat. Meine Frage war, kennt ihr eigentlich Gottes Namen heute? Und was ändert es, wenn man nicht nur allgemein von Gott oder in seiner Mehrzahl, also die Väter haben ihn gekannt als El oder Elohim, so als Gottheit, könnte man vielleicht sagen. Für mich eine der sicheren Zeichen der Dreieinheit Gottes, auch lange vor dem Neuen Testament. Aber was macht das für einen Unterschied, wenn man Gott mit seinem Namen kennt? Natürlich, es ist die unbedingte Voraussetzung für eine persönliche Beziehung.
Gott kennt uns ja auch persönlich mit Namen. Und andersrum ist es so schön, wenn wir ihn mit Namen kennen.
Und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich jemanden mit Hoheit oder sehr geehrte Damen und Herren anspreche oder mit seinem Namen. Erst dann beginnt die Beziehung. Was ist der Name Gottes?
Ich liebe dich.
Was ist denn der Name Gottes?
Ich liebe dich, ich bin ein vieler Name.
Was ist der Name? Bitte?
Für mich ist er immer Emmanuel, Gott mit uns, Gott mit mir.
Das ist schon sehr, sehr nah dran. Alle diese Beschreibungen, aber eigentlich ist es zusammengefasst in Yeshua. Und das heißt Retter Gott. Das sagt viel mehr von seinem Wesen als sonst gottesfürchtigen Menschen bekannt ist. Es gibt überall auf der Welt gottesfürchtige Menschen, die ihn aber nicht in dieser persönlichen Weise kennen, bevor sie Jesus kennenlernen. Für sie ist es immer der ferne, unbegreifliche und strafende Gott. Aber er ist der Retter Gott. Das ist das Entscheidende. Und Gott begibt sich das erste Mal in diese Nahbarkeit gegenüber Mose. Da ist mir natürlich aufgefallen, was für ein gefälliger Mensch das war. Ja. Bevor er zum Volk Gottes wird. So viele Einwände, Widerreden und so viel Distanz, sodass man auch als eigentlich hoffnungsloser Fall alleine schon um Moses willen für sich selber Hoffnung geben kann. Wenn Gott mit dem noch nicht fertig war, sondern seine eigentliche enge Beziehung, und die war so eng, das heißt, dass Gott mit Mose redet, wie ein Mann mit seinem Freund redet, immerhin erst begann, als er schon 80 Jahre alt war, dann ist für uns noch offen. Auch wenn wir selber vielleicht ein paar Jahre mal verkackt haben. Und das erste, wie Gott sich dem Mose offenbart, ist: Ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Und deswegen ist dieses Allmächtige wichtig, auch gerade in schwierigen Zeiten. Es war eine extrem schwierige Zeit damals. Das Volk Gottes litt unter extremster Bedrückung. So sehr, dass es heißt, das Volk war so kleinmütig, dass sie dem Hilfsversprechen, was Gott durch Mose gegeben hat, keinen Glauben schenkt. Es war nach dem ersten Versuch, dem Volk Hoffnung zu geben, war die Frohe nochmal verschärft worden. Bis dahin hatten sie wenigstens das Material für die Ziegelstreicherei geliefert gekriegt, dann müssen sie sich das selber zusammenstoppeln. Da rührt übrigens dieser Begriff her. etwas sich zusammenstoppeln müssen. Okay. Das kommt also aus dieser Geschichte aus Brandenburg. Wir sind bei dieser Recherche, 2. Mose 6 kann man, für diejenigen, die das heute oder die an dem Bibelstudium nicht teilnehmen, die können das durchaus für sich mal lesen, weil das schon sehr interessant ist. Kommt eine zweite Sache dazu. Gott hatte den Vätern das Versprechen gegeben, in dem Land ihrer Fremdlingschaft, dass er ihnen das Land ihrer Fremdlingschaft geben wird, kann er. Abraham hatte dort gelebt, nachdem er aus Kuwait, Irak ausgezogen war, über den Umweg Nordsyrien oder Türkei, war er dann ja weitergewandert in das Land, was Gott ihm zeigen wollte. Und er war weiter dort als Fremdling, ist dann während der Hungersnot noch ausgewichen nach Ägypten. Und sein Sohn hat wieder als Fremdling dort gelebt, Isaak, und dessen Sohn Jakob, und der war dann am Ende seines Lebens ebenfalls in Ägypten, hat sich aber in dem Land, in dem verheißenen Land der Väter begraben lassen. Und Josef hat seine Gebeine dann, hatte verfügt, dass seine Gebeine dort ebenfalls mit aus Ägypten herausgenommen werden. Und seit der Zeit Abrahams waren gut 500 Jahre vergangen. Das heißt, er wird gedacht seines Volkes. Warum so lange?
Damit es groß wird, das Volk. Nee, weil der Platz, der dort für das Volk war, der war ja schon besetzt.
Denn der war vorher auch schon besetzt.
Eben, das
meine ich. Viele dieser Aspekte, aber es gibt.
Das war, glaube ich, was versäumt wurde, damit das Land wieder.
Nee, also es hängt damit zusammen, dass das Maß der Sünden, der kann nicht so voll wird. Aber es hat zwei praktische Gründe. Erstens, Gott hat eine andere Zeit. 500 Jahre sind mal gerade ein halber Tag weg. 1000 Jahre sind wir erstmal. Er hat ein anderes Zeitempfinden als wir. Für uns sind seit der Reformation so viele Jahre, Hunderte vergangen, dass man sagt, es ist eigentlich nichts mehr davon übrig in Deutschland. Das ist genauso gerade. Gerade mein halber Tag sogar. Und es hat tatsächlich einen zweiten praktischen Grund, denke ich. Um das Land in Besitz zu nehmen, haben eben nicht die 72 Leute ausgereicht, die mal von dort zusammen mit Jakob ausgereist waren. Da musste das Volk tatsächlich zur Millionennation heran wachsen. Das sind so praktische Dinge, wenn sich Gebetserhörungen scheinbar verzögern oder Versprechen Gottes verzögern. Müssen wir diese beiden Dinge im Blick halten. Einmal, Gott hat ein anderes Zeitmaß als wir. Und es gibt in der Regel zum anderen eben auch praktische Gründe. Und die hängen nicht nur an uns. Eben. Diese praktischen Gründe haben zwei Gesichtspunkte. Das Volk Gottes musste wenigstens eine Mindestgröße kriegen und das Maß der Sünden der Kanaaner musste voll werden. So warten wir jetzt, ja, die Gemeinde wartet schon fast 2000 Jahre auf die Wiederkunft Jesu. Das war auch das Zeitpunkt. Gottes Zeitmaß ist das nicht wirklich scheint viel. Und auch da müssen sich zwei praktische Dinge erfüllen. Einmal, alle Völker zu Jüngern zu machen, das Evangelium bis an die Ende der Erde zu verbreiten. Das erfüllt sich in diesen Tagen. Und ebenfalls muss das Maß der Sünden voll werden und es muss die Vollzahl der Heiden eingefügt werden in den Bau Gottes. Diese praktischen Dinge muss man immer mitbedenken. Und in solchen Zeiten, denke ich, braucht man eine Ermutigung. Vielleicht nimmt man die nicht so wahr. Vielleicht kann man die gar nicht oft fassen. Auch das ist bei Mose zu sehen. Er hat lange rebelliert gegen den Auftrag, den Gott für ihn hatte. Und das Volk, was Gott zu retten in Begriff stand, glaubte dem nicht. Was hilft in solchen Zeiten? Eigentlich sollte man aus menschlicher Sicht das dann wirklich verkackt haben. Kann man es vergessen. Wenn kein Glaube da ist, kann Gott nicht handeln.
Es hilft immer nur die Verheißung in solchen Zeiten.
Ganz genau. Warum?
Weil das Gott gesagt hat, dass
wir genau versprechen. Es ist Gottes Versprechen. Wenn wir untreu sind, der bleibt. Das ist der entscheidende Punkt und das ist interessanterweise auch das Thema des heutigen Sonntags. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendjemand in der großen evangelischen Kirche so herausarbeitet, aber das ist das, was mir auffällt. Ich will nicht auf alle Perikopentexte eingehen, aber zwei möchte ich herausgreifen. Der erste, ist aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7. Und das finde ich ausgesprochen hilfreich, auch in unserer schwierigen Zeit. Von Vers 6 an. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern der Erde. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil er größer wäre als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und sorgt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren, und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein, Öl, das Jungvieh, deine Kühe und deine Schafe in dem Land. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht eins deiner Tiere. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen solchen Exzepte auflegen, die du kennst, sondern wird sie allen deinen Hassern auflegen. Was ist der Schwerpunkt? Und inwiefern hängt das mit Gottes Namen zusammen? Und was hat es mit dem was hat es mit Jesus zu tun?
Na, irgendwie finde ich, der Schwerpunkt ist jetzt hier der Bund, den Gott mit dem Volk ja gemacht hat und den er nicht lösen will.
Ich denke, das fällt auf den ersten Blick kaum auf, dass der ganze Text eigentlich sich um Liebe dreht. Mhm. Annahme, Erwählung, und zwar nicht, weil man was Besonderes ist, sondern weil man schwach ist. Das zeigt mehr von dem Wesen Gottes, als man auf den ersten Blick für möglich hält. Und das heißt in Vers 8, also er hat euch nicht erwählt, weil er größer wäre als alle Völker, denn du bist das Kleinste, sondern weil er euch geliebt hat und damit er sein Eid gibt. Das ist das, woran sich die Menschen festhalten konnten. Dass Gott sie geliebt hat, das muss ja immer klären. Liebe wird ja immer erklären, oder? Es gibt so geheime Liebe. Verfehlte Liebe. Da kann man dran krank werden, wenn man so innerlich von Liebe aufgefressen wird und das nicht bezeugt. Ich sage das mal den jungen Leuten. Wenn ihr innerlich krank werden wollt, dann müsst ihr irgendwann, falls ihr jemanden wie diese bekennen, kann sein, derjenige merkt das nicht, aber hat das bis dahin nicht gemerkt. Das ist auch ein Risiko. Das Risiko geht bei Wein. Denn er ist ja oft von seinem Volk nicht geliebt worden. Die Erwählung hängt aber damit zusammen, dass er Gott, ein Gott der Liebe ist. Und er ist der treue Gott. Vers 9, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben. Und damit ganz klar, wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Die Liebe zu Gott ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das kann nur eine Antwort sein. Und zwar eine sichere, eine unvollkommene. Hat aber damit zu tun, dass wir sein Wort, seine Gebote halten. Das wird das Ernste, was er sagt. Und das gehe ich nochmal zurück. Selbst ein Prophet wie Mose hatte da seine Schwierigkeiten. Seine Prägung, ich fürchte, das war seine ägyptische Prägung, hat zwischen ihm und Gott gestanden. Gott hatte längst den Auftrag und er hatte immer noch seine Minderwertigkeitserklärungen zu sagen. Ich bin doch kein Mann des Wortes. Ich kann noch nicht reden. Unbeschnittene Lippen. Er redet ganz abschätzig darüber. Und ich denke, das hängt mit seiner Prägung zusammen, weil natürlich in Ägypten ganz andere Regeln herrscht waren. Dort wurde nicht der Schwache ausgewählt. Da waren die Leistungsträger der Gesellschaft etwas, womit man was werten konnte. Ist ja hier zumindest lange Zeit ähnlich gewesen. Deutschland war ja immer leistungsorientiert. Wir erleben gerade mal das Gegenteil, dass man die Nichtkönner und die Ungebildeten in wichtige Positionen hieft. Und das ist mit Sicherheit auch nicht Gottes Weg. Aber diese Prägung, dass man nur dann scheinbar was wert ist, wenn man sehr gut ist, besser als andere, sich mehr einsetzt, hält viele Menschen zurück, Gutes unter zu wollen. Auch Gutes untereinander zu tun, weil man denkt, man spricht das sowieso nicht hin und andere können es besser. Dann braucht man gar nichts anfangen. Gottes Wesen ist anders. Und dieses Versprechen, was er hier durch seinen Knecht Mose, der hat meint, dass er einen Abschied zu ihm, dem Volk Israel gibt, erinnert mich zutiefst an neutestamentliche Versprechen, die Gott seiner Gemeinde gibt. Und da kommt man auf den Punkt, der in freien Gemeinden eher wenig beachtet wird. Wie sind denn die Leute in das Volk Gottes hineingekommen? Sie wurden hineingeboren. Das war zwar keine geschlossene Gesellschaft, der Fremde konnte sich dem Volk Gottes anschließen, aber ihre Berufung hing null mit ihrer Leistung zusammen, sondern war von Geburt an ein Geschenk. Und es gibt eine Entsprechung im Neuen Testament. Und ich sage deswegen, das ist in freien Gemeinden aus meiner Sicht unterrepräsentiert, das Bewusstsein dafür. Was ist das? Das ist, ich denke, das ist ihr Programm, um zu verstehen, wie, wen Gott im Blick hat. Aber wie kriegen wir das zugesprochen?
Na, aber vielleicht dieser Punkt, dass wir da hineingefrocht sind, dass wir nicht die Wurzel.
Das ist richtig, das ist klar. Aber ich meine nicht den Bezug zum Volk Israel oder zum Volk Gottes. Ich meine das Kriterium.
Vers 12 drin. Wenn wir den Rechten gehorchen und sie heilig aufschauen.
Das ist eine Folge. Die Leute sagen nicht Entsprechung, das ist die Käufe. Und zwar, wir sind getauft auf seinen Namen. Das heißt, mit der Taufe empfangen wir dieses Siegel, das Gott rettet. Ja. Da habe ich leider nicht drauf geachtet. Oder? Zum Glück, dann nehmen wir das mal als eine Bestätigung. Das ist ein entscheidender Punkt. Dass wir werden hineingeboren in diese Liebe Gottes. Verschmolzen mit dem geliebten Sohn. Es wird der Name Jesu auf uns gelegt. Das heißt, über dem Leben eines Getauften steht dieses Versprechen, der Eid Gottes, dass er rettet. Und wenn wir heute sehen, dass sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa sich dieser Segen Gottes verflüchtigt, indem Menschen diese Zusage Gottes, dieses Gnadengeschenk Gottes verachten. Weil, zumindest in meiner Generation, noch die Mehrheit getauft wurde. Noch leider oft schon ohne das volle Verständnis dessen, dass sie damit eins gemacht worden sind mit Jesus Christus. Dieses heute aktiv von sich stoßen, hinausgehen, öffentlich bekennen, dass sie mit Gott und seiner Gemeinde nichts zu tun haben können. Da ist das so, wie wir das über Jahrhunderte beim Volk Gottes bei den Israeliten sehen konnten. Sie mochten sich möglichst den Völkern um sich herum anzupassen. Sie haben den Wert ihrer Erwählung und damit den Wert ihrer Berufung und den Wert der Liebe Gottes missachtet. Und das ist verderbt. Es gab immer einen Überrest. Denen hat sich Gott in Treue zugewendet. Und ich hoffe, dass wir wenigstens damit uns einfangen. Mit dem Überrest, der Gottes Treue wertschätzt. Der diese Liebe annimmt. Der diese Liebe aktiv weitergibt. Diese Zusage Gottes ist an nichts anderes gebunden gewesen als an die Nachkommenschaft Abrahams. Nochmal, es war kein Verdienst derer, die mit Mose in der Wüste gewandert sind. Es war kein Verdienst von deren Kindern, dass sie in das verheißene Land gekommen sind. Sie waren da hineingeboren worden. Wenn wir mal so tun, dann werden wir feststellen, dass fast jeder von uns genauso ohne Verdienst hineingeführt worden ist in diese Gemeinschaft der Glaubenden. Für mich war das von Kindheit an eine große Verantwortung. Nicht, soweit es meine persönliche Verantwortung betrifft, in meiner Familie das abreißen zu lassen, was Gott an Gnade und Segen, nämlich an Güte über 1000 Generationen ein, bei meinen Vorfahren schon begonnen hat. Ich bin aufgewachsen mit beiden gläubigen Eltern, mit beiden gläubigen Großeltern. und so viel gelebt haben mit allen Urgroßeltern, die alle in der Nachfolge Jesu standen und das wertgeschätzt haben und versucht haben, ihren Kindern und Kindeskindern weiterzugeben. Und so sah ich mich von klein an in der Verantwortung, das mit derselben Treue weiterzugeben. Und so sind wir in Verantwortung, das, was uns anvertraut ist, in Treue weiterzugeben. Weil das was mit Wertschätzung zu tun hat und weil das, wenn man so will, das Einzige ist, wie man die Liebe Gottes erwarten kann, erwidern kann. Im zweiten Text. Im Neuen Testament, und das wird, dort wird es noch deutlicher, im Römerbrief Kapitel 6, Abvers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod hineingetauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir ihm vor der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und hier wird der zweite Aspekt der Taufe deutlich. Es ist nicht nur das Einsgemachtsein mit seinem Namen, sondern auch mit seiner Person. Und damit wird deutlich, dass Name und Person bei Gott identisch sind. Deswegen kriegen wir neuen Namen, deswegen ruft er uns einen Namen. Deswegen gibt es diese persönliche Beziehung. Und die Taufe ist dieses öffentliche Bekenntnis, mit Christus gleichen Gestalt zu sein. In seinen Tod hineingetaucht. Das ist ja ein sinnbildliches Begräbnis. Der alte Mensch wird abgelegt und das Herausheben aus der Taufe ist wie der Durchgang durch den Tod und zeigt das neue Leben. Und bei Gott ist das so, das zeigt es. Also nicht nur, das ist also kein Sinnbild, das ist eine Realität. In diesem Moment betrachtet Gott unseren alten Menschen als tot. Und was wir leben, leben wir in Neuheit. Römer 8. Römer 7 und Römer 8 kann man diese nochmal auf eine andere Weise auseinander erklärt nachlesen. Was wir leben, leben wir im Geist. Der Körper ist zwar tot der Sünde wegen, aber der Geist Leben und Gerechtigkeit in Jesus Christus. Deswegen haltet euch der Sünde für tot. Und das ist tatsächlich ein Umdenken. Das ist Erneuerung unseres Denksinnes. Wenn wir damit anfangen, ist das ein bisschen so wie Selbstverarschung. Mag uns das vorkommen? Weil wir tatsächlich mit einem Mal anders denken, nur, und das soll uns zum Anspruch nehmen, wir denken dann wie Gott denkt. Für ihn ist die Sünde erledigt, weil einer dafür bezahlt ist. Und was wir leben, leben wir in Neuheit. Und das hat dann wirklich mit Liebe zu tun. Und da ist die Ehe so ein kleiner Vorgeschmack oder Abglanz, Klärung. Das Alt-Selbstbestimmte hört aus und etwas Neues beginnt, in Einheit des Lebens. Komplett andere Gedanken, Empfindungen, Sichtweisen kommen in das Leben hinein und verwerfen das, verändern das. Manches fällt auf und anderes fängt neu an. Wenn man will, kann man noch eine dritte Geschichte dazu nehmen. Apostelgeschichte 8. Das gebe ich nur als Tipp. Dort ist uns ein Beispiel gegeben von den Menschen, der das, soweit ich das überschauen kann, vollkommen unkompliziert an. Dieser berühmte Kämmerer. Der durch Gottes Geist getrieben nach Jerusalem gekommen war, versucht hat, irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen, sich einer für damalige Verhältnisse unglaublich teure Schriftrolle des Propheten Jesaja kauft, immer noch auf der Suche nach diesem ihm persönlich unbekannten Gott. Und er liest und versteht es nicht. Er hat Fragen. Und Gott schickt Philippus an seiner Seite und der fragt ihn, ob er versteht, was er liest. Und er sagt, wie soll ich? Ist das, was hier geschrieben ist, von die, also geht das auf den Propheten oder auf jemand anders? Und dann erklärt er ihm, dass das auf Jesus hin deutet. Wie viele Stunden die miteinander unterwegs gewesen sind, es können nicht endlos viele gewesen sein. Vielleicht 2 Stunden, vielleicht auch 3. Dann kommen sie an dem Wasser vorbei und dieser Mann sagt, was hindert mich getauft zu werden? Und dieser Mann Gottes, sagt nicht Nagel, das ist ein sehr kurzer Taufkurs gewesen, eigentlich muss man in der Woche das machen, mindestens, damit das gültig ist. Oder damit die Migrationsbehörde dann damit einverstanden ist oder irgendwelche Sachen, sondern getauft. Und damit ist der Name Jesus in diesen Mann hineingekommen. Und wir hören nichts mehr von ihm, aber wir wissen bis heute, dass diese äthiopische Kirche lebt und andere ist wahrscheinlich auf diesen Mann so. Und deswegen mutige Leben. Wir sind getauft auf seinen Namen. Wollen wir mal damit rechnen, dass der in uns lebt, der die Liebe Gottes verkörpert, auch in der Lage ist, durch unser Leben Neues zu hören. Überall auf der Welt. Amen.